des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört noch mal einen Satz aus dem Evangelium. Da heißt es, die Jünger gingen zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Von Christus gesegnete Gemeinde. Das ist wirklich erstaunlich, was hier gerade vom Evangelisten Lukas berichtet wird. Die Jünger müssen sich von Jesus, ihrem Herrn, verabschieden. Und dann ist hier von großer Freude die Rede. Wie passt das zusammen? Normalerweise verbinden wir Abschied mit Trauer. Es sei denn, man verabschiedet sich von einem Ekelpaket, aber da kann man bei Jesus nicht von ausgehen. Also wie kommt das, dass hier von Freude die Rede ist? Abschied ist mit Tränen verbunden. Denken wir an den Abschied auf dem Friedhof. Wenn wir die Verwandten anschauen, die letzten Worte sind gesprochen, sie stehen am offenen Grab, sie treten vor das Grab und natürlich fließen da die Tränen. Natürlich umarmt man sich und ist traurig, weil man diesen Menschen nicht mehr wieder sieht. Endgültiger Abschied tut weh, keine Frage. Umso überraschender also die Beobachtung hier, dass die Jünger mit großer Freude von dem Berg von Himmelfahrt nach Hause gehen, beziehungsweise in den Tempel gehen, so wird es berichtet. Wie kommt es dazu? Ich glaube, wir kommen dem näher, wenn wir uns über einen Satz aus diesem Evangelium Gedanken machen. Und der Satz heißt, er schied von ihnen. Jesus schied von ihnen. Und diesen Satz müssen wir ergänzen, in Gedanken, dreifach. Und das will ich in dieser Predigt ausführen, nämlich Jesus schied von ihnen, um erstens immer und überall bei ihnen zu sein, um zweitens den Thron des Siegers zu besteigen und um drittens die Stätte für die Seinen zu bereiten. Also erstens, Jesus schied von seinen Jüngern, um immer und überall bei ihnen zu sein. Nun stelle ich mir das so vor, dass die Jünger von dem Berg, von dem Himmelfahrtsberg runtergingen und sagen wir mal, irgendein Bekannter oder so trifft die. Und der sagt, wo ist denn euer Herr, wo ist denn Jesus? Und sie sagen, der ist nicht mehr bei uns, den mussten wir gerade verabschieden, der ist jetzt bei seinem Vater im Himmel. Hey, und wie kann es sein, dass ihr jetzt so fröhlich seid? Das verstehe ich nicht. Und dann sagen die Jünger, wieso, der ist doch jetzt immer bei uns. Und dann wird der Fremde den Kopf schütteln und sagen, jetzt sind sie völlig durchgeknallt. Also kann doch nicht sein. Wo ist er denn? Und warum reden die davon, dass er jetzt immer bei denen ist? Das passt doch nicht. Naja, aber die Jünger erinnern sich daran, was Jesus ihnen zugesagt hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das merken sie gerade, denn wie war es denn vorher? Vorher haben die Jünger Jesus immer wieder suchen müssen. Oder sehnsüchtig auf ihn gewartet. Beispielsweise wird erzählt, sie waren im Boot zusammen, ein großer Sturm trifft auf, Jesus ist nicht im Boot und ja, wo ist er denn jetzt? Er kommt dann glücklicherweise und rettet sie. Oder eine andere Geschichte, Jesus, ein Vater bringt einen kranken Sohn zu den Jüngern, der hat Epilepsie und sie können ihm nicht helfen, sie sind hilflos. Und sie warten auf Jesus, Jesus kommt und hilft dem. Und wie oft haben die Jünger Jesus gesucht, weil er sich klammheimlich weggestohlen hat, um zu beten an einen einsamen Ort, so wird in den Evangelien berichtet. Aber jetzt, also vorher war er nicht immer da, aber jetzt ist er immer bei den Seinen. Das finden sie total gut. Denn Himmelfahrt, so haben wir das eben in dem Lied gesungen, das ich völlig genial finde übrigens von der Dichtung und vom Text. Das ist ein wirklich schönes Himmelfahrtslied. Gut, dass es in unserem neuen Gesangbuch ist. Denn Himmelfahrt bedeutet ja nicht, dass der Herr nun an einem anderen Ort weilt, irgendwo da oben im All. Damit hat bereits Martin Luther gründlich aufgeräumt mit dieser märchenhaften Vorstellung vom Himmel Gottes. Einmal oder mehrmals, aber an einer Stelle, wettert er gegen die reformierten Schweizer Theologen, die tatsächlich an der Vorstellung eines ganz oben lokalisierten Himmels festhalten. Und jetzt zitiere ich Luther in seinem superschönen Lutherdeutsch. Er formuliert, Sie, also die Reformierten, werden uns daher schwärmen, wie man Kinder pflegt, vorzubilden einen Gaukelhimmel, darin ein gülden Stuhl stehe und Christus neben dem Vater sitze mit einer güldenen Krone gleich, wie es die Maler malen. Aus welchen kindischen Gedanken muss denn weiter folgen, dass sie auch Gott selber an einem Ort im Himmel auf demselbigen güldenen Stuhl binden? Die Schrift aber lehret uns, dass Gotts rechte Hand nicht sei ein sonderlicher Ort, da ein Leib solle sein, sondern sei die allmächtige Gewalt Gottes, welche zugleich nirgend sein kann und doch an allen Orten sein muss. Klammerbemerkung. Wichtig ist diese Erkenntnis beim Heiligen Abendmahl, wo wir zu Recht glauben und bekennen, dass Jesus Christus leibhaftig im Brot und Wein gegenwärtig ist. Sein Leib ist eben nicht irgendwo im Himmel zu lokalisieren und deshalb könnte er nicht hier sein, sondern in unserer Mitte. Klammer zu. Zweitens, Jesus schied von seinen Jüngern, um den Thron des Siegers zu besteigen. Ich erinnere mich an manche Nachmittage oder späten Nachmittage, Abende, als mein Vater nach Hause kam. Mein Vater war Vermessungsingenieur und manchmal brachte er Arbeit nach Hause. Das heißt, im Esszimmertisch bereitete er einen riesengroßen Plan aus. Und wenn ich darauf guckte, war ich sehr verwirrt, weil ich nur irgendwelche Linien sah und irgendwelche Zahlen und da einfach nicht drauf schlau wurde. Mein Vater hatte den ganzen Tag irgendein Neubaugebiet in Korbach, wo ich herkomme, vermessen. Und er hat das dann schön säuberlich, damals gab es ja noch keine Computer, also schön säuberlich aufgemalt. Und ich habe dazu geguckt, denn ich habe nur wirklich irgendwelche komischen Linien gesehen, nichts verstanden. Er aber als Vermessungsingenieur, für ihn war das ganz klar, der guckt auf den Plan und sah schon die neue Straße in einem wunderbaren Korbbogen da irgendwie ins Neubaugebiet fahren. Und er hat mir das dann erklärt und irgendwann, als er es mir erklärt hat, schau mal hier die Linie und die und da ist die Straße und so, dann habe ich es auch gesehen und verstanden, ach ja, genau, eine Straße, prima. Und so wie es mir bei der Bauzeichnung ging, so geht es vielen Menschen mit dem Evangelium. Das ist ihnen eine völlig unverständliche und verworrene Sache. Sohn Gottes, Tod am Kreuz, Auferstehung, Versöhnung. Und diese Begriffe ergeben alle keinen richtigen Sinn. Das ist wie so Linien, die durcheinander gehen. Und den Jüngern ging das ja auch so. In den Evangelien wird das ganz oft berichtet, die Jünger verstanden aber nichts. Und jetzt nach Himmelfahrt und noch deutlicher dann nach Pfingsten geht es ihnen wie mir als Kind, wo ich mich mit einem Vermessungsingenieur unterhalten habe, der zufällig mein Vater war, und der mir das Ganze erklärt hat. Und die sehen dann plötzlich auf diesen Plan, die hören diese Worte und auf einmal fällt alles zusammen. Und auf einmal ist das Verständnis der Schrift für sie geöffnet. Und nun verstanden sie das Geheimnis des Kreuzes. Und ihnen wurde klar, dass Gott aus Liebe zu ihnen seinen einzigen Sohn dahingegeben hat. Und das erfüllte sie dann mit Dankbarkeit und Freude. Und sie merkten, wer das Geheimnis der Erlösung und Versöhnung durch die Hingabe Jesu erfasst hat, der wird auch mit Liebe zum Heiland erfüllt. Und der wird den Wunsch haben, ihn immer besser kennen und lieben zu lernen, mit ihm das Leben zu gestalten, ihm die Ehre zu geben. Und so jedenfalls ging es den Jüngern. Am Tag der Himmelfahrt erlebten sie, wie ihr Herr zur Rechten Gottes erhöht wurde. Und nun wurde ihnen die großen Linien der Geschichte Gottes mit ihnen bewusst. Sie schauten auf diesen Plan und verstanden, ach, so hängt das alles zusammen. Und das hat was mit mir zu tun. Und ich bin da auch Teil dieses Plans. Wie gut. Und dann gingen sie fröhlich von diesem Berg von Himmelfahrt und sangen, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig oder so ähnlich. Drittens. Jesus schied von seinen Jüngern, um ihnen die Stätte zu bereiten. Die Freunde Jesu waren als Jünger zum Berg zum Himmelfahrtsberg gegangen und sie gingen als Apostel weg. Das hält Lukas fest. Apostel sind Gesandte. Und den Auftrag Jesu haben sie empfangen, seid meine Zeugen. Noch hatten sie nicht den Mut dazu, noch warteten sie auf die Kraft des Heiligen Geistes, der an Pfingsten über sie kommen wird. Aber auf alle Fälle empfangen sie jetzt schon für ihre Sendung, für ihren Auftrag den Segen Jesu. Der Evangelist Lukas beschreibt das, beschreibt die Himmelfahrt Jesu ja sehr nüchtern. Aber vorher hebt er die Hände auf und er teilt ihnen seine Gegenwart, seine Lebensmacht mit. Die Macht, die stärker ist als der Tod. Die Macht, die über das Böse herrscht. Und während er sie segnet, wird er aufgenommen in die andere Welt, in die Welt Gottes. Sie können ihn jetzt mit bloßen Augen nicht mehr sehen, nicht mehr wahrnehmen, aber sie vertrauen darauf, dass er mit ihnen geht. Und das gibt ihnen Mut. Sie machen sich auch keine Illusionen. Sie denken nicht, dass jetzt alles gut wird und dass alles einfach wird und dass sie einfach nur noch pfeifend durchs Leben gehen brauchen. Nee, sie wissen, dass sie ausgestoßen werden in dieser Welt, dass sie nicht verstanden werden. Sie ahnen, oder Jesus hat es ihnen sogar gesagt, wenn sie mal richtig zugehört hätten, dass sie sogar getötet werden. Manche Jünger werden heimatlos gehen in die Welt. Und dennoch sind sie fröhlich. Das ist seltsam. Vermutlich dachten sie an ein Wort, das Jesus zu ihnen in den Abschiedsreden gesagt hat. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. So sagt er ihnen. Wenn ich auf Tagungen fahre ab und an oder auf große Synoden, da muss man sich da anmelden und dann gibt es immer irgendeine Person, die dafür zuständig ist, dass alle Angemeldeten ein Zimmer bekommen. Das ist dann so ein Zimmerkoordinator oder Quartiersmanager oder wie immer man diese Person nennt. Und dann komme ich an, sage meinen Namen und dann kriege ich eine Zimmernummer genannt und super, da ist dann alles vorbereitet, man empfängt mich, alles klasse. Jesus ist so ein Zimmerkoordinator oder ein Quartiersmanager. Nicht für ein Zimmer, was man hier irgendwo im Tagungshaus bucht, sondern in der himmlischen Wohnung, im Vaterhaus. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, das hat er gesagt. Und bis wir dort ankommen, sind wir auf den Segen Jesu angewiesen. Auch am Ende dieses Gottesdienstes steht ja Sendung und Segen. Wenn der Pastor seine Hände aufhebt, dann hörst du für dich, dass du nicht alleine hier aus diesem Gebäude rausgehst. Er selbst, der Herr, geht mit dir. Seine Lebenskraft schenkt er dir. Jesus Christus wird dich führen. Er wird dir Kraft auch in dem Kampf geben, den du täglich zu bestehen hast. Er wird dich immer wieder zu Christus ziehen und an ihn binden. Nun sind die Jünger, als sie von dem Ölberg, von dem Himmelfahrtsberg zurückgingen, haben sich nicht einen Bollerwagen geschnappt und sind ins Grüne gegangen, sondern sie sind, so beschreibt das Lukas, direkt in den Tempel und haben dort gebetet. Für sie war klar, der Ort, wo die Geschichten aus dem Alten Testament gelesen werden, wo der Gott des Vaters Abraham, Isaaks und Jakobs angebetet wird. Das ist der gleiche, natürlich, der Vater Jesu Christi. Also gehen sie in den Tempel, beten, loben, singen. Das ist ihre Adresse. Und du und ich, wir haben auch eine Adresse, wo wir uns treffen, wo wir mit dem auferstandenen und zum Himmel gefahrenen Jesus Christus Gemeinschaft haben, wo wir ihn hören und wahrnehmen. Und diese Adresse lautet Kaltenhöfer Straße 42, 23611 Bad Schwartau. Das ist unsere Adresse. Und hier treffen wir uns. Hier kommen wir zusammen, weil Jesus da ist, weil er uns begegnet, weil wir seine Stimme hören, weil wir eingeladen sind zum Mahl des Herrn und weil er uns leibhaftig hier nahe kommt. Die Himmelfahrt Jesu ist Grund zur Freude, weil Christus immer und überall bei uns ist, weil er den Thron des Siegers bestiegen hat. Und weil er vorausgegangen ist, um uns die Stätte zu bereiten, na, wenn das nicht mal Grund zur Freude ist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.